Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige, antworte mir. Und die Klageschrift, welche meine Gegner geschrieben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen? Wir haben gesehen, am Kreuz angeheftet.
Entschuldigung, ja? Das, manche wissen jetzt nicht, es ist Hiob 31, Vers 35.
Danke,
jetzt sind wir in 36.
Also jetzt haben wir gelesen, habe ich gelesen, in Hiob 31, ne? Von Vers 35 an. Hat man gestern Abend noch auch beachtet. Diese Klageschrift lautete, ja, Jesus, König der Juden. In Hebräisch, in Griechisch und Römisch. Da haben ja die hohen Priester sofort gemeckert. Pilatus gebeten, er soll nicht so schreiben, sondern dass dieser Jesus selber gesagt habe, ich bin der König der Juden. So soll er schreiben. Die Antwort des Pilatus war großartig.
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
Viel zu lang. Schon wieder viel zu lang. Ein feines Beispiel, wie der Heilige Geist sich ja vorerst einer hebräischen Sprache auf der Erde bedient und einer griechischen Sprache auf der Erde bedient. Und da, wir wissen ja alles, was Stenografie heißt, die Kurzschrift, ne? Und der Geist Gottes hat im Worte Gottes die maximale Kurzschrift in gewöhnlichen Buchstaben, also Hebräisch und Griechisch, die gleichzeitig ja noch Zahlen sind. In einer Kürze und einer Würze festgehalten, zur Darstellung gebracht und bezeugt, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Oh, wenn ich jetzt. Jetzt nehmen wir, bleiben wir mal hier. Pilatus antwortet dieser Abordnung der Schriftgelehrten, der hohe Priester. Egrapsa. Gegrapsa. Nur zweimal die gleichen Worte und dann nur noch das gerade die Vergangenheit eingefügt. Egrapsa, gegrapsa. So sollten wir kurz und bündig Rede und Antwort geben können, liebe Geschwister. Und was machen wir für Hokus Pokus, sagt doch mal Mortale, bis wir endlich an das herankommen, was wir sagen wollen. Nicht? Dann haben wir im Hebräischen auch das Wort heimsuchen, Pokat. Da haben wir ein Thema für sich neuerdings. Ganz wunderbar. Ich darf nur jetzt sagen, das Ergebnis unserer Forscherarbeit in Bezug auf dieses Thema hat ergeben, dass während wir frommen, wenn wir das Wort Heimsuchung oder Heimsuchen lesen, ist uns klar, ja, klar, Gänsefüßchen 7. Da sind 90% negative Dinge drin. Gerichte und so weiter und so weiter. Keine Spur davon. Keine Spur davon. Pokat, wieder drei Buchstaben. ist gut, dass ich jetzt das Hebräisch aussprechen kann. 1. Mose 50. Das erste Buch Mose hat ein ganzes Halbjahr von Kapiteln. 50 ist das letzte. Und die letzten Worte im 5. Kapitel im 1. Buch Mose. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe. Und jetzt. Und der Herr wird jetzt euch zurückführen ins Land wieder. Ist die Meinung, ne? Sagt er. Einfach. Pokat, es kommt nur ein I dazu. Pokat, I, Pokat. Die Elberfelder haben übersetzt: Der Herr wird euch gewisslich heimsuchen. Ne? Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Der Herr wird euch pokat, I, Pokat. Das heißt, da wussten die, Pokat, I, Pokat, indem er euch in das Land, das er euren Vätern Abraham, Isaac, Jakob zugeschworen hat, zurückführen, ohne jeden Zweifel, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Absolut nicht. Pokat, I, Pokat. Nur als Beispiel, liebe Geschwister, was haben wir für einen Monumentalbau? Ich werde jetzt erinnert an den Brief an die Kolosser. Das sind Kolossalsäulen der Weisheit Gottes da. In einer Säulenhalle von Salomo wandelten sie auf und ab. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Nicht? Also, unser Gotteswort. Und jetzt hier kommen wir zurück. Aha, noch schön. Bleiben wir dabei. Bei Josef. Und er beschwor sie. Dann führt ihr meine Gebeine mit euch hinauf und begrabt mich in dem Land, das Gott unseren Vätern zugeschworen hat. Und Josef starb und er wurde einbalsamiert und in einen Sarkophag gelegt. Und jetzt wieder. Das hebräische Wort für den Sarkophag, das war natürlich für den Josef, den hohen Mann in Ägypten. Oh, da würden wir staunen, was das für ein Wunderding war. Das nennt die Schrift einfachen Kasten. So, also, ein Wort, hebräisch wieder drei Buchstaben. Wir müssen lesen, um des Wissens willen, nicht, bei den Ägyptern, hier ein Sarkophag. Die gleichen hebräischen drei Buchstaben, oder vier in dem Fall, das Wort heißt Theba. Theba. Als Gott zu Noah sprach: Baue für dich eine Arche. Baue für dich eine Theba. Und als die Tochter des Pharao am Nil im Schilf ein Kindlein weinen, schreien hörte, wird dort das Schilfkästchen, das Verpischte, Theba genannt. Ja, wie sollen wir jetzt die drei Dinge übersetzen? Im Hebräischen immer ein und dasselbe Wort, die gleichen Buchstaben. Lag das Moseknäblein in einem Sarkophag?
Nein.
Oder in einer Arche? Oder hat Noah ein Schilfkästchen gebaut? Merkt ihr etwas?
Ein geschlossenes Behältnis ist die Funktion.
Ich glaube mir, dass es mit dem...
ja. Liebe Geschwister, was ich in letzter Zeit leider immer betonen muss, wir sind jetzt daran, uns in Bezug auf die Zuverlässigkeit und die Wunder in unserem Gotteswort etwas zu unterhalten, weil wir das geschlossene Thema Hiob 29 auch geschlossen zur Darstellung bringen dürfen. Nämlich, bis vor kurzem, sagen wir einem Jahr, war ich fest der Überzeugung, mit uns meisten, der Übersetzer aus dem Hebräischen, Alten und dem Griechischen Neuen Testament, der es fertig bringt, überall dort, wo in den Grundtexten Hebräisch und Griechisch das gleiche Wort vorkommt, auch im Deutschen möglichst das gleiche Wort wieder zu verwenden. Was sei das Ziel des Übersetzers, der es ganz genau nehmen will und die beste Übersetzung bringen will? Total falsch. Oh. Das heißt halt, ich muss mich korrigieren, nicht total falsch, ein Stück weit weitgehend berechtigt, ne? Aber ihr habt vorhin gedacht, ja, warum schwatzt der Bruder wohl so drauf los da mit dem Kästchen und der Arche und dem Sarkophag, ne? Merkt ihr etwas? Du hast jetzt gesucht irgend so ein geschlossener Behälter, ne? Also bitte, jetzt schreiben wir bei Josef und sie legt in einen geschlossenen Behälter. Ne? Und das Moses knäbt in einen geschlossenen Behälter und macht ihr einen geschlossenen Behälter, der halt auch eine Kiste haben kann, wo er sich selber weiter begraben kann. Ne? Merkst du etwas? Ja. So geht es nicht. So geht es nicht. Da heißt es mal zu kapitulieren vorerst. Und das hat nun der Enkel von Jesus Sirach maximal erkannt in seiner Weisheit und das wie folgt schriftlich festgehalten. Also der Enkel, der hieß auch wieder Jesus Sirach, hat seinen Großvater sehr geehrt, weil der begonnen hat, zu der Zeit nach Alexander dem Großen, wo die griechische Sprache Welt- und Handelssprache geworden war und die jungen, unter den Nationen geborenen Juden und Israeliten, die haben nicht mehr Hebräisch gelernt, sondern die haben gleich die Umgangssprache Griechisch gelernt und nicht mehr Hebräisch gekonnt. Und dann haben die die 70, die Septuaginta-Gruppe, hat mal übersetzt, aber dieser Jesus Sirach hat es dann noch genauer genommen und hat von sich aus übersetzt. Ist dann gestorben und nicht einer seiner Söhne, sondern ein Enkel von ihm hat dann gesehen, wie sein Großvater, hat Gott ihm die Augen geöffnet, wie sein Großvater gearbeitet hat. Und ich hab, ja, das Werk muss ich, was die Heiligen Schriften bei uns noch betrifft, weiterführen. So. Er eröffnet seine Übersetzungen nun ins Griechische. Mit den Worten: Man wolle es uns, meinem Großvater und mir, zugute halten, obwohl wir uns alle nur denkbare und beste Mühe gemacht haben, aufs Trefflichste zu übersetzen. So. Ja, jetzt warum zugute halten? Zugute halten, weil es nun einmal unmöglich ist, schreibt er, die Gotteswerte, wie sie im hebräischen Text vorhanden sind, so in irgendeine andere Sprache zu übertragen, dass es noch wieder den gleichen, die gleiche Wucht und Kraft und Herrlichkeit hat. Der sagt, das ist einfach unmöglich. Jetzt wollen wir uns zugute halten, wir haben wenigstens das Beste gemacht, was Menschen möglich ist. Aber es soll gesagt sein, es ist unmöglich, in eine andere Sprache so zu übersetzen. Und das ist tadellos nach dem Heiligen Geist. Der hat die beiden Sprachen gewählt, und zwei solche Sprachen gibt es auf dem ganzen Erdenrund nicht mehr, wo es nicht ein besonderes Zahlensystem gibt und ein besonderes Buchstabensystem, sondern da sind das Alphabet der Buchstaben ist gleichzeitig das Zahlensystem. Der erste Buchstabe ist Nummer Zahl 1, der zweite Zahl 2, der zehnte Buchstabe ist das kleine i und der elfte Buchstabe ist schon die Zahl 20 und der zwölfte die Zahl 30 und bei 100 angekommen ist der nächste Buchstabe 200 und dann 300 und dann 400. Und interessant, dass im Hebräischen die 22 Buchstaben dann nur bis 400 reichen. Israel typisch kosmisch beschränkt. Entschuldigt, vorerst. Israel typisch, denn 4 ist die Zahl des Kosmos, 40 in die erste Dekade und 400 das Maximum. Ja. Die 4 Weltreiche und was da alles mit den 4 Winden und die 4 Enden der Erde und so weiter, alles kosmisch. Ja, bitte?
Bei Hiob.
Aha, ja.
Das sind ja auch eine und vier. Ne?
Hiob, ja?
Die 4 Freunde von Hiob.
Ach so, sind auch.
Und der Hiob selbst, der gegenüber. Ja. Aha. Das sind wieder 4 und der eine, der gegenüber.
Mhm. 1, 4.
Ne?
Wow, also da könnte man allein da schon stehen bleiben. Wunderbar dann, natürlich, die helfen sich dann mit. Wenn es dann 600 ist, ist halt dann entweder 300 und 3 plus 300 oder 200 plus 400 und so weiter. Und wunderbar wieder. Wenn es heißt, am Schluss des Hohen Liedes, die 1000 sind dein, Salomo. Ja. Seien es die Opfertiere oder die Frauen oder was immer in Frage kommt bei Salomo, sind immer 1000. Oh. Wie heißt der erste hebräische Buchstabe? Also, bitte. Ich gucke mal herum. Ja. Wo ist meine liebe Frau? Ach so. Ja. Ja. Die übt sich auch in Hebräisch. Und ich empfehle sehr, auch in höherem Alter, da noch anzufangen. Ja. Es lohnt sich, es lohnt sich. Griechisch, so. Wir können ja alle schon, also 5% Griechisch können wir schon alle. Was denn ein Helikopter? Was denn alle die Fremdworte, mit denen
Optiker.
Wir da...
Hm? Ein Optiker.
Optiker und Akustiker und. Da staunt man, wenn man beginnt Griechisch zu lernen, im Wörter Vokabularium. Ne? Ja, was? Was? Ja, das kenne ich ja schon lange, das weiß ich auch. Da hat man also schon etwa 5-10% der griechischen Ausdrücke. Die haben wir schon hier im Umgang. Hebräisch ist etwas schwieriger. Die Hürde, die man beim Hebräischen und dann die griechischen Buchstaben. Ja. Alpha, Beta, Gamma und Delta, das ist ja alles überall da in der Geometrie und so weiter. Hebräisch ist die erste Hürde, die zu nehmen ist, die Buchstaben einmal sich einzubreiten, die 22 Buchstaben und jetzt 1000. Wir haben, der 22. Buchstabe ist gleichzeitig die Zahl 400. So, Beschluss beim Hebräer. Jetzt 1000. Der erste Buchstabe heißt Aleph. Und jetzt 1000. Und macht der Hebräer sehr einfach. Ja, wir ja auch. Wie heißt denn, wie schreiben wir die Zahl 1? Ah ja, 1. Ne? Und wie schreiben wir die Zahl 1000? Auch nur wieder 1 und 3 Nullen, 3 Nichts dahinter. Ne? Wie macht der Hebräer? Der schreibt einfach wieder Aleph und ein Pünktchen dazu und dann heißt Elef und dann ist 1000. Das ist noch einfacher. Die Elef sind dein Salomo. Da ist das Aleph, ich bin der Erste und der Letzte. 1, 10, 100, 1000. Oberste über 10, Oberste über 50, Oberste über 100, Oberste über 1000, Oberste über 10.000 und so weiter. Alles Hebräisch, Griechisch, nur in den beiden Sprachen. Im Lateinischen ein Stück weit, nur ein Stück weit. Dass Buchstaben Zahlen sind, nicht Hebräisch, Lateinisch haben wir ja. I, 1, ja. Und dann 2, 3, ja. Und dann 5,
V,
4, ja. Ein 5er, 5 ist ein V, mhm. Und so weiter, aber nur ein Stück weit. Das sind die drei Schriften, die am Kreuz angenagelt wurden. Auswahl wieder, die von Gott durch den Heiligen Geist ausgewählten Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Und wunderbar, wenn jeder Buchstabe im literarischen Text, den man lesen kann, Hebräisch, Griechisch, gleichzeitig eine Zahl ist, dann ist ja unser Gotteswort in den Grundsprachen Hebräisch und Griechisch nicht nur Wort Gottes, sondern genauso, noch mathematischer, Rechnung Gottes. Wenn alles nur Zahlen sind. Rechnung Gottes. Bereshit bara ha-Elohim et ha-Shamayim va-et ha-Eres. Sind 7 Worte. Und 2 oder ein Wort zweimal in diesem Satz wird von keinem Übersetzer übersetzt. Nur Bruder Bader hat da ein Pünktchen gemacht und dann eine Notiz. Ja. Ich habe diesen ersten Satz jetzt wieder als Beispiel herausgegriffen. Und hier greife ich wieder das heraus, was die Übersetzer unter den Tisch fallen lassen. Noch einmal. B heißt in. Also der Buchstabe, zweite Buchstabe, Bet, heißt in. B, Reshit, heißt Anfang, im Anfang. Schuf. Bara, Gott, Elohim. Und jetzt kommt einmal das Wörtchen ausgesprochen, Et. Hashamayim, das heißt der Himmel. Und Et, jetzt kommt es zum zweiten Mal, Ha-Eres, die Erde. So. Dieses eine Wörtchen besteht nur aus 2 Buchstaben. Und ausgerechnet, der erste Buchstabe von den 2 ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet und der zweite ist schon der letzte. Der erste heißt Aleph und der letzte heißt Taf oder Tau. Der 22. heißt Tau. Jetzt lesen wir einmal, was da drin ist. Sagt Jesus einmal, ich bin der Erste und der Letzte. Nimmt er sogar die griechischen Buchstaben, ich bin das Alpha und das Omega. Omega. Dann ist er im Hebräischen auch das Aleph und das Tav. Mhm. Ganz klar. Also Jesus nimmt so genau mit der Wahl der Buchstaben. Ja? Wenn er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, dann genau. Erster Buchstabe und letzter Buchstabe. Also, dieses Wörtchen von den Übersetzungen, jetzt haben wir wieder die Übersetzung, entschuldigt, unter den Tisch fallen lassen. Das sagt doch im Deutschen nichts. Ne? Jetzt lese ich einmal, wie man das lesen könnte. Im Anfang schuf Gott den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und die Vollendung der Erde. Alle schon drin. Alle schon drin. Willi, wie heißt einer deiner Lieblingssprüche? Der ist im Anfang
das Ende
verbringen.
Aha. Warum sage ich noch etwas mehr dazu? Es steht ja nur geschrieben in Jeremia, der ist im Anfang das Ende zu finden. Und dann bin ich erinnert worden und offenbar, ja, sogar die Vollendung verkündet im Anfang. Also der ist im Anfang das Ende, ja, die Vollendung verkündet. Hm.
Das sind also diese als unwürdig zu übersetzen gefundene. Wunderbar.
Das ist am Anfang schon das Prinzip 1.4. Und da haben wir vom Bruder nur einen Plan über die Halljahre. Und da ist mir auch letztlich etwas aufgefallen. Das hat bis jetzt, glaube ich, noch kaum jemand gemerkt. Das ist ein Geschenk, dass ich das sehen durfte. Das 1.4-Prinzip ist auch dort. Denn von 454 bis ins Jahr 37 unter Zeitrechnung sind die 49 Halbjahre abgelaufen. Ein Halbjahr, ja. Vor diesem gewaltigen Ausspruch, mit dem Messias mit weggetan haben, und da sind die 7 Jahre noch ins Jahr 37 raus, da sind die 49 mal 49 Jahre abgelaufen. Jetzt kommt, das ist einmal, jetzt kommt, nach dem kommt.
Lauter.
Nach dem kommt jetzt viermal 49 mal 49. Und das sind dann weiterhin die 19 Halbjahrperiode von Halbjahren, ja. Auf dem Blender könnt ihr das sehen, das fällt auf. Ihr seht genau 444 bis ins Jahr 37, also wir haben uns da 30 und 7, es sind 49 mal 49 vorbei. Es wären ja die 490 Jahre. Aber der letzte Siebter läuft ja nicht.
Also die 70 sieht man nicht, ja. In 490 Jahren.
Das sind nur dann 69, die 762, die 483 Jahre. Das sind also ein ganzes Paket von 49. Jetzt wiederholt sich das noch viermal. Bis wann? Bis 1948. Das sind viermal, also es ist eins und viermal. Und das Interessante ist, wenn man dieses 1 betrachtet von 454 Retour, wo die ja also im 1300 und einfach also kurz nach der Wüstenwanderung, als sie mit den Halbjahren beginnen, zu Zeiten als Josua gestorben war, und dort begannen sie ungefähr an mit den Halbjahren. Da sieht das wieder ganz genau 20. Halbjahre. 2 mal 10. Das heißt 2 mal 490 Jahre. Also dann haben wir 1 und 2 Retour und 1, 4 vorwärts. Wir kennen aber noch ein Prinzip. Das ist das 1, 2, 2, 1.
Ja, weißt du, Willi, deine Rechenkunst, die kannst du nicht erwarten, dass der Geschwister da gleich alles
ist. Ich dass das auf deinem Plan sichtbar sei.
Ja.
Da kann sich das jedermann angucken.
Ja,
das da. Was sichtbar ist, doch nicht gesehen wird.
Ja, da darf ich sagen, zu seinen Ausführungen, während viele gesucht haben, was Zeiten und Zeitpunkte betrifft, herauszufinden, heute das wieder im Staat Israel gibt. Wann ist von Gott aus gesehen berechtigterweise nun in Israel ein Halljahr fällig geworden? Denn die Orthodoxen, die lauern da ja darauf und drängen darauf, dass das alles wieder eingehalten wird. Ne? Ja, muss ich sagen. Beispiel, ja, die meisten kennen den Namen Willy Pasetak, gell? Wie er sich Mühe gegeben hat, gerade in der Hinsicht. Und dann habe ich ihm einmal gesagt, du Willy, also woher hast du da, dass du dich so sicher fühlst, wann nun wie die Halbjahre heute laufen? Ne? Ja, ich habe in München habe ich den Oberrabbiner gefragt. Dann habe ich dem Willi gesagt, du Willi, der Oberrabbiner in München in Ehren, aber mir würde das noch nicht genügen. Ne? Noch nicht genügen, dass das jetzt so sicher ist, dass ich mich so sicher fühle und Jahre angeben kann, geben kann und schriftlich festhalten. Und da darf ich jetzt sagen, Willi Nussbaumer und ich, Bruder Bodner, darf man sagen, sind nun im Worte Gottes auf solche Realitäten geführt worden, indem Gott ein Jahr vor aller Welt zur Darstellung gebracht hat. Da gibt es gar nichts zu husten und zu meckern. 1948 steht der Staat Israel wieder da. So. Und nun, dieses Jahr, darf jeder das, aber ich empfehle es nicht, abtun als Zufall, dass von 1948 Berücksichtigung mit dem Nullpunkt, Beginn unserer Zeitrechnung, also Geburt Christi da mit den 4 Jahren Unterschied, spielt hier keine Rolle, 1948 genau 49 mal 49 Jahre zurückgerechnet, kommen wir an im Jahr 454 vor Christus. Und der wunderbare Theologe, der von 1900 an die aufkommende freisinnige Theologie direkt schachmatt gesetzt hat mit seinen Ausführungen, eben schon damals so klar, alle ihre Beweise für die Unzuverlässigkeit der Bibel als Gottes Wort, ne? Ja, als null und nichtig bezeugt hat und da die wunderbare Companion-Bibel herausgegeben hat im Englischen, der hat auch die Berechnungen gemacht von Adam, so und so und alles fein Jahr für Jahr dargestellt, grafisch, und kommt nun auf das Jahr, von welchem auch in Daniel 9 der Tod Jesu Christi, also Golgatha, bestimmt worden ist. Es sind 7 plus 62, das sind 69 Siebner. 69, und zwar Sabbatjahre, 69 mal 7 Jahre. Alle 7. Jahre sind Sabbatjahre, das sind 483 Jahre. So. Er kam auf das Jahr 454 vor Christus. Sei das gewesen mit seinen Berechnungen, Bullinger. Und jetzt ist der Staat Israel da 1948. Dann frage ich mich, wie viele Jahre liegen nun zwischen 1948 und dem Jahr, das Bullinger errechnet hat? Hat mich einfach interessiert. Entschuldigung, ich bin fast unter den Tisch gefallen vor Staunen. Dazwischen liegen genau 49 mal 49 Jahre. Ein Halbjahr läuft ab während 49 Jahren, nicht mit 50 Jahren. Das 50. Jahr Halbjahr ist schon wieder das erste der nächsten 7. Denn die Reihenfolge der Sabbatjahre, da darf doch das Halljahr nicht gestört werden. Ne? Genauso wie die Reihenfolge der gewöhnlichen Tagsabbate, dass jeder Tag ein siebter Sabbat ist, darf nicht gestört werden, wenn nun nach dem Gesetz, nach Stellung von Sonne und Mond, Passa gefeiert wird. Ne? Passa ist immer bei Vollmond, 14 Tage ab Neumond, so Passa. Und dann, warum fallen unsere Karfreitag und Osterfeste jedes Jahr innerhalb einem Monat zeitlich an verschiedene Tage, an Wochen? Ne? Weil unsere christlichen Väter, die das bestimmt haben, haben sich noch an die gottgegebene Norm immer so und so ab dem ersten Neumond nach Tag und Nacht gleiche, sollt ihr 14 Tage zählen, das sind zwei Sabbate, und dann ist Vollmond. Und stoßet in die Posaune bei Neumond und am Tage des Vollmondes zu unserem Fest, bitte. Also, merken wir, ja, ich muss hier bleiben, dass nun eine Halljahrperiode, die summiert sich 49 plus 49 plus 49 plus 49. Und immer nach 49 Jahren ist einfach das nächste Jahr Halljubeljahr. Aber noch einmal, es ist schon wieder das erste der nächsten 49 und das erste der nächsten 7 bis zum nächsten Sabbatjahr. Wieder das erste. Das heißt also, 49 mal 49 Jahre, das ist da muss sich etwas erfüllen, dann ist die Bedeutung eines gewöhnlichen Halbjahres von 49 beziehungsweise 50 Jahren im Quadrat vorhanden, nicht? 49 mal 49 ist 49 im Quadrat. 49 mal 49, das heißt, dann muss, wenn 49 mal 49 Jahre abgelaufen sind, dann sind die nächsten 49 Jahre zum 50. Mal 49 Jahre. Also 48 plus 50. 48 sind 49 mal 49 Jahre abgelaufen von 454. Da wusste ich, dass das Jahr 454 vor Christus stimmt. Denn das ist kein Zufall, dass das genau 49 mal 49, also 49 Halbjahrperioden sind. Und dann von 454 jetzt auf Golgatha, 70 mal 7 Jahre, weniger einmal 7, also 7 plus 62 gibt 69. Ja. Und nach diesen 69 Sabbatjahren von 454, das sind 483 Jahre, wird der Messias weggetan haben werden und nichts haben. Das ist Golgatha. Und so ist es. Und dann kommen wir mit Golgatha heute auf das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Stimmt tadellos überein, dass nämlich unsere Zeitrechnung, die hat 3 bis 4 Jahre zu spät begonnen gezählt zu werden. Christus ist in Wirklichkeit 3, 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren worden. Das heißt jetzt bitte, wie alt wurde er denn? 33,5 Jahre. Aha. 3 bis 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Im Jahre 30, ne? Kreuz, stimmt genau die 33,5 Jahre. So. Liebe Geschwister, wir haben die Verheißung von unserem Gott, Altes und Neues Testament, dass er sich verpflichtet hat, wenn die Zeit und Zeitpunkte herangekommen sind, die er bestimmt hat, dass er, bevor die Dinge geschehen, er es seinen Knechten offenbart, sein Geheimnis seinen Knechten offenbart, bevor die Dinge laufen. So, liebe Geschwister, also wir haben heutzutage wunderbare Verheißungen und wir sind mittendrin in diesen Verheißungen, die Gott verheißen hat, die erleben zu können. Ganz gewaltig. So, jetzt bitte, jetzt meldet euch oder woran? Ah, nein. Jetzt Hiob, Hiob, Hiob. Auf meine Schulter tragen die Anklageschrift Jesus von Nazareth. Oder mir umbinden als Krone, die Dornenkrone, eine Ehre für ihn. Würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte. Jesus ist keinen Schritt gegangen. Er hat denn nicht vorher den Vater den Schritt tun sehen. Stimmt das? Der Sohn tut nichts. Er habe denn den Vater es zuvor tun sehen. Zahl der Schritte würde ich ihm kundtun. Und so weiter. Dann, wenn ich, oder wenn mein Acker über mich schreit, die Furchen allesamt weinen, wenn ich den Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe, und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Wie heißt das letzte Wort aus dem Munde Hiobs? Gerste.
Ich weiß.
Wie? Gerste. Gerste. Das zweitletzte Wort heißt Weizen. Was heißt das? Wir haben in einem Propheten ein Kapitel, das in dem Gott bezeugt, wie er ursprünglich den Landmann, den Bauern, selber unterwiesen hat, wie er vorgehen soll bei der Bebauung des Landes, der Erde. Und dann heißt es zuerst sollt ihr den Weizen säen auf einem bestimmten Feld. Und dann die Gerste ringsherum. Und das Weizenfeld. Also, was kommt zuerst? Was wird zuerst gesät? Der Weizen. Erst an zweiter Stelle die Gerste. Wie vergleicht sich Jesu in Bezug auf Weizen und Gerste? Wenn das Weizen kommt, er vergleicht sich mit Weizen. Warum? Weil er aus dem Stamme Juda ist. Juda, Israel, ist in der ganzen Schrift, wo Weizen vorkommt, ist Juda, Israel zu lesen. Weizen. Erst, wenn der Weizen da ist, wird die Gerste gesät. Ringsum sollst du Weizen sein. Warum? Welche Sorte ist zuerst reif? Diejenigen, die zuletzt dran kamen. Letzte werden Erste sein. Habt ihr jetzt schon eine Ahnung, wen die Schrift unter Gerste meint? Was für eine Heilskörperschaft wird dann nach dem Worte ausgerechnet von Jakobus, vom Jakob, Vater Jakob im Neuen Testament? Hört mich, Brüder. Gott, jetzt wieder, Gott hat zuerst die Nationen heimgesucht. Bitte. zu wählen. Ist das eine furchtbare Heimsuchung wieder, gell?
Apostelgeschichte 15,13.
Dankeschön. Ja. Zuerst die Nationen heimgesucht, um aus ihnen, also heimgesucht, gell? Um aus ihnen ein Volk auszuwählen. Wann hat er das auserwählt? Vor Grundlegung der Welt schon, so. Aber das ist im Kosmos unbekannt, Geheimnis. Ja. Wir wissen es. Und erst wenn diese Auswahl eingegangen ist, wenn die Gerstenernte sind wir, Entrückung ist Gerstenernte. Und Passa und ungesäuerte Brote, erste Festgruppe in Israel, zur Zeit der Gerstenernte. Und diese ganze buchstäbliche Berichterstattung nach den Festordnungen Gottes. Sabbat sollt ihr halten, das erste kleine. Ja. Dann, wie steht es bei uns mit Sabbat halten, liebe Geschwister?
Samstag ist die meiste Arbeit. Ne?
Wie sagt er?
Samstag ist die meiste Arbeit.
ja, und mit dem Sonntag? Ja, also lassen wir es mal. Als Jesus das Haupt neigte und verschied am Kreuz, lesen wir, und der große Sabbat brach an. Für uns heißt er, wir wurden ja mitgekreuzigt, gell? Mitgestorben am Kreuz, mitbegraben nach dem alten Menschen. Gott hat uns mit dem Gekreuzigten identifiziert. So. Da brach der große Sabbat an. Wir sind mit Christus schon eingegangen in die vollkommene Sabbatruhe Gottes, wie er selbst, Gott, längst in seine Ruhe eingegangen ist, indem er längst ruht von allen seinen Werken. Das soll auch unsere Stellung sein. Diese Sabbatruhe Gottes ist uns geschenkt. Können wir das im Glauben ergreifen? Ja, wir können es auch liegen lassen. Können wir das auch? Leider. Ja, aber bitte. So befleißiget euch nun, was? In seine Ruhe einzugehen. Genau das Gegenteil, was man jetzt meint, was man leisten muss. Befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen, indem ihr so in die Ruhe Gottes eingeht, wie er selber, Gott, längst in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken. So sollen auch wir zur Ruhe gekommen sein von allen unseren Werken. Kannst du denn da ganz stille werden davon? Dass euer Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Haben wir uns das auch schon realisiert? Oder ist das von uns so eine verflüssigte, verdunstete Wahrheit? Haben wir es nicht realisiert? Habt ihr euch in dem Geist, der uns gegeben ist, noch nicht mit Christus, der in unseren Herzen wohnt, mit ihm in Gott verborgen, gefunden? Können wir nachholen.
Stets eine Glaubensaktivität.
Ja, das ist jetzt eine Glaubenstat. Das ist eine Glaubenstat. Aber, kann nur der Glaube.
Aber nicht
das ist
Werk,
der Glaube.
Aber kein Werk.
Ja, nicht.
Ich wollte es nur bemerken, dass es keins ist.
Was hast du dort für ein Buch?
Und das ist nur ein Bibel-Abistät, ist das nur.
Ach so, gut. Ja, nun ist die Zeit ja etwa. Ach so, Gerste noch. Wann kam die Naomi mit der Ruth aus Moab zurück nach Bethlehem, Juda.
Bei Beginn der Gerstenernte.
Ja. Beim Anfang der Gerstenernte. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi, die weiß, die Gerstenernte, die Entrückung ist herangekommen. Der Herr bereitet alle vor. Ja. Und die Witwe, Naomi, Mann verloren, zwei Söhne, alles Männliche weg. Hier lesen wir von ganz Israel oder in Jerusalem, wie ist zur Witwe geworden. Ja, die geliebte Stadt und das Volk zur Witwe geworden. Und so kehrt jetzt die Söhne Israels zurück in ihr Land zur Zeit der Gerstenernte, am Anfang der Gerstenernte. Und was der Willi Nussbaumer sich Mühe gegeben hat, da uns beizubringen mit den verlesenen Worten, möchte ich da betonen, immer wieder heißt es auf die Frage, welche oder welcherlei Zeit gelten diese Worte. Auf welche oder welcherlei Zeit? Immer heißt es, wenn ich euch aus den Nationen, unter die ich euch zerstreut habe, heraushole von den fernsten Gegenden der Erde, dann kommen die Dinge. Warum betone ich das? Nicht erst im tausendjährigen Reich. Dort gibt es keine Trümmer mehr zu trösten im tausendjährigen Reich. Da ist alles fertige Herrlichkeit. Aber gibt es heute Trümmer zu trösten und wankende Knie aufzurichten und dergleichen Dinge. Und dann kommt jetzt dann noch ein zweiter Exodus, wo Gott wirklich keinen Sohn Israels mehr zurücklässt unter den Nationen. Die sichtbare Darstellung auf unserer Erde sind die 144.000 aus allen 12 Stämmen. Das ist nur die repräsentative Darstellung, dass jetzt aus allen Stämmen Israels Auserwählte sind in Christo Jesu. Und das sind Erstlinge, und wenn die Erstlinge aus allen Stämmen heilig sind, dann sind alle aus allen Stämmen da. Und was nun Wohnraum und Nahrung betrifft für die vielen, heißt, gibt es ein Wort in den Propheten, das lautet, und ich werde zum zweiten Mal meine Hand ausstrecken, und die Söhne Israels herzurufen von den fernsten Gegenden und aus allen Ländern, wo sie zerstreut sind, zum zweiten Mal.
Das ist Jesaja 11.
Das kommt, zweiter Exodus. Der Exodus, das ist wieder griechisch. Ne? Zweites herausholen, herausführen.
Ne? Jesaja 11, 11.
Oh, sind so leicht zu behalten und ich kann es doch nicht. Ne?
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes.
Den Überrest, bitte, gell? Auszuholen, ja, bitte.
Der übrig bleiben wird, loszukaufen. Mhm. Aus, und es werden verschiedene Länder aufgezählt.
Ja, überall. Ja, und zum Norden spricht er, gib heraus, mit Russland. Und dann geschieht es. Ja. Aber erst, wenn Gott so deutlich geredet hat, sich an Israel jetzt, das da niederliegt, so dargestellt und so wunderbar erwiesen hat, dass entweder sind die Israel verachteten oder gar bekämpfenden umgekommen, wenn es einen kurzen dritten Weltkrieg brauchte, oder sie haben sich gedemütigt und dann ist genau, dann es kommt es dann noch eine Zeit, und damit will ich jetzt an der Gerste, erst am Anfang, ja, muss aber den Satz noch fertig machen, kommt noch vor den letzten 7 Jahren eine Zeit, wo alle aus den Nationen, jeder will dem anderen zuvorkommen, allen elendesten Juden und Israeliten auf dem ganzen Erdenrund behilflich zu sein, dass sie ins Land zurückkommen. sei es, dass sie auf den Armen getragen, auf den Schultern getragen, oder mit Sänften, oder mit Flugzeugen, oder mit Schiffen, steht alles geschrieben. Ne? Keinen mehr zurücklassen. Und jetzt genügend Nahrung. Du sprichst, die Grenzen sind mir zu eng. Und der Herr spricht, ich erweitere die Grenzen. Wie weit? Nicht nur bis an den Euphrat, sondern man wird Getreide ausschlagen vom Bache Ägyptens bis an den Euphrat. Und da habt ihr genügend Wohnraum und genügend Nahrung. So. Für alle Söhne Israels. Alles da steht geschrieben. Und die Dinge dürfen wir heute lesen, glauben, festhalten, wissen, verkündigen und glückselig sein. Nur noch Gerste, seit der Gerstenernte kehrt Israel zurück als Witwe. Nein. Und jetzt schnell, die Ruth stellt, wie ich lange meinte, die Ruth stellt nicht etwa uns dar, sondern die Ruth bleibt in Israel, in Juda. So. Das sind Heilskörperschaften, wenn wir weg sind, die Entrückung. Da sind doch viele, sagen wir, von unseren Verwandten, die zurückbleiben, die erschrecken, ne? Und sagen, ja halt, das ist ja doch, das, was wir als dummes Zeug erachtet haben, Tatsache. Und dann gibt es für diejenigen, die dann noch Gott suchen oder Christus anrufen wollen, für die gibt es nichts anderes, als dass sie sich der Witwe Naomi anschließen, nicht? Und dann in Juda ihr Heil finden und dann aber von Gott wunderbar auch erhöht werden, noch in Israel. So, und letztes Wort von Gerste. Was waren denn das für Brote, mit denen Jesus die 5000 gespeist hat? Ja, wenn wir bei Gersten sind, dann ist die Antwort ja nicht schwer. Ne? Was heißt das? Sind wir ein Brot, wir? Wissen wir jetzt, was für Sorte Brot wir sind? Gerstenbrot. Und für was hat Gott Brot? Bereitet Gott Brot? Für die Hungrigen. Und hier? Ja. Juda, Nummer 1. Und dann? 2 Kundschafter haben sich an das syrische Lager herangeschlichen und hören dann, wie ein Wächter der Feinde, der Syrer, dem anderen einen Traum erzählt. Wie lautete der Traum? Ich schaute, bis von den Bergen ein Gerstenbrot herunterrollte und das ganze Heerlager, unser Heerlager zermalmte. Was heißt das? Wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, sind wir dann dabei. Also, bitteschön. Also, wenn die Schrift Gerste nennt, ist Gerste Gerste und nicht Weizen und Weizen ist nicht Gerste. Ja, ganz wunderbar. Aber alles fein zu seiner Zeit. Martin, hättest du noch gern etwas gehört oder selber gesagt zu Gerste?
Die Worte Hiobs sind ja zu Ende.
Also. Ich gratuliere zu dieser Antwort. Die Antwort wäre eines Juden würdig.
Darf ich noch 2 kleine Bibelverse lesen, die zwar nicht direkt von der Gerste reden, aber sie beinhalten. Das ist das Thema, nämlich was uns und Israel betrifft. Das steht in Hebräer 11, in den beiden letzten Verse, ein wunderbares, das hat es schon gelesen, ist nur langsam, aber kein Kommentar dazu. Möge euch selbst dazu kommen. Also im 39. und 40. Vers. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes bekannt, die ganzen Glaubenshelden werden aufgehen. Dann heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen.
Ah.
Jetzt kommt's. Ja. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat.
Ja.
Das Bessere ist nicht das Opfer von Böcken und Stieren, sondern das Lamm Gottes, Jesus Christus. Weiß weiter? Jetzt kommt es, der letzte Vers. Auf dass sie, diese Glaubenshelden, nicht ohne uns vollkommen gemacht würden.
Du, und zu diesem nicht ohne uns, ergänzt Paulus durch uns. Alle Verheißungen werden durch uns.
Aber das ist,
genau.
Hat die Gemeinde dir für eine Gemeinschaft mit Israel. Ich denke auch nur an Epheser 2, Vers 16, 17 hier auf.
Bitte, aber merken wir uns, zuerst muss die Gerste eingeheimt sein, dann kommt erst der Weizen dran.
Bitte?
Ja.
Achso, dasselbe in
Hebräer. Und die Gerste ist nie Weizen, ich sage es noch einmal, und der Weizen ist nie Gerste.
Das ist da ganz klar. Und die Rut bleibt Weizen.
Ja, Weizen.
Ganz, ganz entscheidend. Ja. Denke aber doch nur noch jetzt an Römer 11, weiß ich gar nicht, stelle, dass zuerst die Folter aus den Nationen eingehen muss. Genau das Gleiche.
Wie Jakobus schreibt, ja.
Natürlich. Ja, wie es im Römer 11 der Paulus
sagt. Oh, klar, ja.
Zuerst muss die Volkszahl auf die Nation sein.
Darf ich da jetzt eine Frage stellen?
Ja,
die Volkszahl und was Jakobus sagt, eine Frage, ich lese sie vor. Und da frage ich euch, wer sind diese? Wer sind diese? Ich lese jetzt nur die paar Verse. Das ist nämlich in Offenbarung. Offenbarung 5 ab Vers 6. Nein, noch vorher. Weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Interessant, zuerst der Löwe aus dem Stamm Juda und jetzt kommt das Lamm wie geschlachtet. Das sieben Hörner hat, das Lamm, wie geschlachtet. Das sieben Hörner hat und sieben Augen. Welche die sieben Geister sind, die gesandt sind über die ganze Erde.
Wenn wir das glauben, dann glauben wir ihm, dass kein Sperling vom Dach kann fallen und kein Haar von unserem Haupt.
Und es kam und nahm das Buch aus der rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Und wer auf dem Thron sitzt, das glaubt, da sind wir uns alle einig. Das ist der Vater, unser Herr Jesus Christus, unser himmlischer Vater. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerks, welche die Gebete der Heiligen sind. Das steht ja auch noch in Offenbarung in einem Kapitel. Er hat guter Mut gesagt, das sind die Gebete aller Heiligen, aller Zeiten. Da kann ich auch völlig mit eingehen. Und sie singen oder sie reden oder sprechen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Und hast für Gott erkauft. Jetzt kommt's. Durch dein Blut aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und Volk und Nationen und hast sie gemacht. Oder hast sie unserem Gott zu Königen und Priester gemacht. Und sie werden herrschen über die Erde. Liebe Geschwister, wer sind diese? Und hat für Gott erkauft, für Gott
Jakob sagt für sich selbst, für seinen Namen, Jesus Christus, sage ich jetzt. Wer sind diese, die hier stehen?
Die Gäste.
Er sagt es mal ganz deutlich. Das sind die Glieder am Leibe des Christus. Aber ich habe ja eine Frage gestellt.
Ich habe auch noch eine Antwort. Ich sehe hier eine ganz besondere Heilskörperschaft, von der wir noch gar keine Ahnung haben. Denn wir sind nicht gesetzt zur Herrschaft über die Erde, sondern wir sind versetzt in die Überhimmel, überhaupt außerhalb dieser Schöpfung, in die Unendlichkeit Gottes, mit Christus verborgen in Gott, bitte. Also, da haben wir uns noch im Raum des Kosmos zu bewegen, was wir da die Auslegung, die Antwort geben wollen.
Ja, gut, und es steht aber auch verschiedene Liste, die Licht, dass wir Engel und Menschen errichtet werden. Und die Engel müssen
eben, und die Engel sind nicht auf der Erde, sondern erfüllen den Weltraum. Ne?
Ja,
dieses Wort, und sie werden über die Erde herrschen. Ne? Ja, das ist eine ausgewählte Schar, die im tausendjährigen Reich mitherrschen werden. Ja.
Geschwister, Entschuldigung, wir müssen an die auswärtigen Gäste denken.
Ja,
haben wir schon erwähnt. Aber wir haben vorhin angekündigt, dass wir vielleicht, wenn Sie noch da bleiben können und wollen, in einer kleinen Unterredung nachher noch ein anderes Thema haben. Und falls das interessiert, ich weiß es ja nicht, sollten wir es jetzt nicht zu lange werden lassen.
Ja.
Darf ich ganz abschließend noch eine Kleinigkeit zur Gerste beitragen?
Wunderbar.
Wenn du gesagt hast, die Glieder am Leibe des Christus sind symbolisiert in der Gerste.
Ja.
Und Gerste kommt jetzt hier nicht vor in diesen Worten. Aber du hast auch gesagt, die Gerstenernte, das ist die Entrückung.
Mhm.
Ja. Und von der meint die Schrift, meint der Paulus, sollten wir öfter reden, indem er nämlich da in dem Entrückungskapitel 1. Thessalonicher 4 am Schluss sagt, wir werden dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Und also werden wir immer da mit dem Herrn zusammen sein. Daher sprechet einander zu oder tröstet oder ermuntert einander, einer den anderen, mit diesen Worten. Und das sollten wir mehr tun. Denn Ermunterung und Trost und Zuspruch brauchen wir, glaube ich, alle. Jeden Tag.
Ja. Okay. Ja.
Also mit der Gerstenernte einander zusprechen.
Jawohl.
Ja, so hast du uns, liebe himmlischer Vater, wunderbar. Heiliger Vater, in dir, lieber Jesus Christus, lieber Herr und Haupt, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist, mit ihm tiefere Liebesabsichten hineingeführt, deiner selbst, mit der ganzen Schöpfung, ja, dem All und alles, was darin ist. Und du weißt, warum, dass wir auch noch verschieden sehen. Es muss so sein, sonst wäre es nicht. Und das dann in Liebe zueinander, tragen auch eine andere Ansicht. Und dann im stillen Gebet, Herr, dass wir doch eins sind in dir und dass dort, wo wir noch auseinander sind, näher kommen und noch näher dem Geiste nach, dir nach, lieber Herr. Und uns doch diesen Trost immer wieder aufs Neue schenken lassen von dir. An jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Und das ist ja noch nicht heute. Und da freue ich mich und ich weiß auch die Geschwister und ja, unaussprechlich, bis der Tag da ist. Und darum nochmal, lieber Herr, hab innigen Dank und nochmal für Israel und Jerusalem und Juda besonders. Für sie in Fürbitte bei dir dürfen sein. Und hab Dank nochmal für diesen Abend.
und wir mit innigster Freude jetzt so rufen, Herr Jesus, komme, Vater. Amen.
Amen. Amen.
Wir wollen die Stunde im Namen des Herrn beginnen und das Lied Nummer 959 singen. Ein Lied von Adolf Heller. Und zwar geht es darum, die Situation des Hiob zu betrachten. In diesem Kapitel 29 und das Kapitel 30 gehört ja auch noch irgendwie dazu. Die gehören zusammen. Die sind zwar nicht deckungsgleich, sondern ganz verschieden voneinander.
Ja.
Ich fange nun einmal an, so wie in vielen Klagepsalmen auf die Vergangenheit hingewiesen wird. So erinnert Hiob sich an seine Vergangenheit. Und ich glaube, Hiob hat doch allen Grund gehabt, seinem Gott dankbar zu sein. Und das war er ja auch. Ich darf nun, weil es eben Klagepsalmen gibt und nebenbei gibt es auch Dankpsalmen, darf ich nun als Dankpsalm den Psalm 138 als Zuspruch in unserer Runde lesen. Das ist ein Psalm von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen Namen danken und deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast über alles groß gemacht, deinen Namen, dein Wort. Am Tage, da ich rief, antwortest du mir. Du hast mich gestärkt und meine Seele ermutigt. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. Und sie werden singen von den Wegen des Herrn, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf das Niedrige und erkennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich die größte Gefahr laufe, wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollführen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Er sagte schon, dass Hiob in diesem nach diesem Psalm auch Gott sehr zu Dank verbunden gewesen ist. Und Gott hat ja den Hiob reich gesegnet, das wissen wir, mit allem, was ein Mensch nur sich wünschen kann. Und nun befindet er sich plötzlich in einem Absturz ins Elend hinein. Und er muss zerschlagen klagen. Wird denn Jahwe auf ewig verstoßen und fortan nicht mehr gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und hat seine Reden für immer aufgehört? Hat dann Gott vergessen, gnädig zu sein? Das sind nun einige Verse aus dem Klagepsalm 77. Und ich glaube, dass diese Psalmen oder beide Psalmen wir ruhig in das Thema hineinstellen können, das jetzt zur Sprache kommt. Und wir wollen nun im Gebet bitten, dass Gott uns das Gelingen gibt, unserem lieben Bruder das Gelingen gibt, das Kapitel so oder das Thema so aufzuzeigen, dass es ins Herz hineingesprochen wird und für uns Kraft und Motor sein darf für unser Glaubensleben weiterhin. Darf ich Bruder Buch vielleicht bitten, mit uns zu beten? Ja.
Herzen ist unser Gebet zu dir, unserem Gott, zu unserem Gott und Vater in Christo Jesu, auch am Beginn dieser Morgenandacht, dieser Stille. So möchten wir auch in unseren Herzen stille sein zu dir. Ja, du hast uns Hiob dargestellt, auch in diesen Tagen, als ein Bild auf dich. Hiob, ein Bild auch für das Leid. Und wir danken dir, dass du auch in dem, was du in seinen Leiden darstellst, uns selbst Handreichung gibst. Und dürfen weiter hinausschauen, auch auf das Ziel hin der Erlösung, dass du auch einem Hiob geschenkt hast, dass du auch einem ganzen Menschheitsgeschicht schenken wirst. Israel, den Nationen, ja all dem, was da lebt, Herr, hast du Verheißung gegeben, dass es zur Vollendung kommen darf. So segne dein Wort in unserer Mitte. Amen.
Amen. Amen. Liebe Geschwister, wir haben die Stellung des Redners verlegt hier, wie wir wollen, oben oder unten an den Tisch. In der, ja, wir dürfen sagen, Überzeugung, dass es so fast allen möglich ist, den Redner auch zu sehen. Das ist nicht unbedingt nötig, aber manchem ist es eine Hilfe, wenn er auch schon am Mund etwas ablesen kann. Und ich darf fragen, wenn ich so spreche, verstehen der Lautstärke nach alle genügend? Ah, Willi, jawohl, du bist dann der...
Ja.
Winkst dann kräftig, wenn ich die Stimme fallen lassen sollte. So. Nun dürfen wir dieses wunderbare Kapitel Hiob 29 hören mit durch die Gnade des Herrn geöffneten Ohren. Mit geöffnetem Herzen deine wunderbaren Aussprüche, lieber himmlischer Vater, die du in diesem Abschnitt deines Wortes in ganz wunderbarer Weise uns geschenkt hast. Hiob, Kapitel 29. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: O, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupte schien und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife. Im Hebräischen steht, wie ich war in den Tagen meines Herbstes. Reife, ganz gut übersetzt. Als das Vertrauen Gottes über meinem Zelte waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knechte rings um mich her, als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir Ölbäche ergoss, als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte. Es kommen drei oder vier Kategorien. Erstens, die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Und die Greise erhoben sich, blieben stehen. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Denn kommt die Begründung für diese Autorität des Hiob. Gleich eine Zwischenbemerkung. Wir dürfen vorerst, was da steht, voll und ganz aufs Menschenmöglichste auf Hiob lesen. Dann aber den wahrhaftigen Angefeindeten, da ist nämlich Hiob, den Leidensknecht Gottes, hier in ganz einmaliger Weise kennenlernen, staunen. Also zuerst sowohl Hiob als Mensch, was hier steht, aber in der Hauptsache dann der große Hiob, Jesus Christus, der Leidensknecht Gottes, der ein Mann war, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend und so weiter. Jetzt kommt die Begründung, warum dieser Mann Hiob diese Autorität besaß. Auf dem Hauptplatz einer Stadt erscheint er, sein Sitz ist offenbar sehr erhaben aufgestellt, er hat sich gesetzt. Und was da nun geschieht, bei Jünglingen, bei Greisen, bei Fürsten, bei Vornehmen, da ist jeder Mund verstopft, wenn Hiob ja gegenwärtig war. Denn wenn das Ohr hörte, pries es mich glücklich. Und wenn das Auge sah, so legt es Zeugnis von mir ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Und die Weise, die keinen Helfer hatte, der Segen des Umkommenden kam über mich. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich wie in Oberkleid und Kopfbund in mein Recht, also Recht und Gerechtigkeit. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Vater war ich den Dürftigen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Und ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden. Ein eigenartiges Und in der Folge. Und meine Tage vermehren wie der Phönix. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Meine Ehre wird frisch bei mir bleiben und Der Bogen in meiner Hand wird sich verjüngen. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, zusammenfassend alles bisherige. Sie hörten mir zu und hörten und horchten schweigend auf meinen Rat. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder und kein Widerspruch. Und auf sie träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß, wir können nach dem Hebräischen hier in der Gegenwart lesen, und sitze als Haupt und throne wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Schöne Kriegsschar. Gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Wir können gleich neutestamentlich am Ende weiterfahren. Wie ein König unter der Kriegsschar, der alle Tränen trocknet. Von ihren Augen. Vor vielen, einigen Jahrzehnten durfte ich mal in Basel schon dieses Thema näher ansehen und bezeugen. Dann kam nach der Stunde ein Bruder zu mir und sagte: Bruder Muhl, während du vorgelesen hast, habe ich schon alles, fast alles verstanden, wie du es dann nachher auch ausgelegt hast. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben. Oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Wir schlagen auf Psalm 78, Vers 2.